Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa. Am Mikrofon begrüßt euch heute Anna Höhne. Unser Thema: Organspende. Ihr gehört gleich dazu ein Feature von Mikro-Europa-Reporterin Caroline Schmidt mit dem Titel Organspende – eine entscheidende Entscheidung. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was mit euren Organen nach eurem Tod passieren soll? Habt ihr vielleicht sogar einen Organspendeausweis ausgefüllt? Seine Organe zu spenden, das betrifft uns alle. Und dennoch sind Organspende und Tod meist Tabuthemen. Das Thema Organspende bewegt sich in einem Spannungsfeld. Medizin und Glaube, Angst und Hoffnung, Leben und Tod. Sich mit dem Thema Organspende zu befassen, ist richtig und sinnvoll. Eine Entscheidung zu treffen, ganz gleich ob dafür oder dagegen, ist ein Ausdruck von Zivilcourage. Bevor ihr jetzt gleich das Feature von Caroline Schmidt hören könnt, zum Thema noch eine kleine Umfrage. Ich habe mich in Reutlingen umgehört und gefragt, wie Menschen zur Organspende stehen.
Organspende ist ein wichtiges Thema.
Ich finde es gut und auch wichtig, dass man sich mit dem Thema Organspende auseinandersetzt.
Das Einzige, wieso ich bis jetzt noch keinen Organspendeausweis habe, ist durch das, dass mir da der Informationsfluss durch die Medien fehlt. Würde da noch ein bisschen mehr kommen, mehr Information, könnte ich mir durchaus vorstellen, einen Organspendeausweis auszufüllen.
Obwohl ich beim ambulanten Hospizdienst tätig bin und mich immer wieder mit dem Thema Tod auseinandersetze, habe ich noch keinen Spendeausweis, denn ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn mein Körper nur noch aus einer Hülle besteht, dass jemand an mir rumschnäppelt und mir irgendwas entnimmt.
Aus ethischen Gesichtspunkten sollte sich jeder durchringen, einen Organspendeausweis zu erstellen und bei sich zu tragen. Ich selbst habe vor 30 Jahren für mich entschieden, einen Organspendeausweis zu erstellen.
Street, I'm looking at your feet, I'm gazing at your shoes, to see if I can talk to you, I'm looking at your clothes, to see if we get a close, you are wearing braces, our face and I embrace it, hip again, I am hip again, I'm not doing what I can, and that will be hip again, what do you listen to, we'll decide on whether I like If you don't like the machine, you can grasp a redhead like me. She is wearing this, but for you I would gather undressed. Do you like that movie? 'Cause this one means so much to me. Hip again, I am hip again. If I don't give a damn, that will be hip again. Decide on whether I undress you, and if I like your machine, I will face and I embrace it. And while we get a close, you can grasp a redhead like me. you like that movie? You can make your own one with me, hip again. I am hip again. And if I don't give a damn, that will be hip again. I am hip again. I am hip again. I'm not doing what I can, and that will be hip again.
In Deutschland warten derzeit fast 11.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Demgegenüber stehen 876 realisierte Organspenden im letzten Jahr. Deshalb müssen jeden Tag durchschnittlich 3 Menschen sterben, die auf der Warteliste für ein Spenderorgan stehen. Die Manipulationsskandale der letzten Jahre haben die Menschen verunsichert. Das zeigen auch die neuesten Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Fast alle Befragten könnten sich vorstellen, Empfänger eines gespendeten Organs zu sein. Aber lediglich 68% wären selbst bereit, Organe zu spenden. Und nur 28% der Befragten haben einen Organspendeausweis. Das nachfolgende Feature von Caroline Schmidt gibt einen Einblick zur postmortalen Organspende in Deutschland. Die Autorin stellt Informationskampagnen vor, spricht mit Ärzten und Experten und lässt Patienten sowie Angehörige zu Wort kommen. Ein Beitrag, der anregt, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen.
Ich mach mich auf die Reise, um mit Menschen zu sprechen, um haufenweise interessante Menschen zu treffen. 3 Monate Deutschland, mitten im Leben, Menschen, die mir die Wahrheit als Geschichte erzählen.
Von Mensch zu Mensch.
Flo Bauer, Hip-Hopper aus Hamburg, reiste 2012 über 3 Monate quer durch Deutschland, um mit Menschen über Organspende zu sprechen. Die Technikerkrankenkasse sowie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung waren Federführer und Unterstützer dieser Informationskampagne von Mensch zu Mensch. Krankenkassen sowie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kurz BZGA, sind seit 2012 gesetzlich verpflichtet, Bürger neutral und ergebnisoffen über Organspende zu informieren. Das Informationsangebot reicht von übersichtlichem Informationsmaterial der Krankenkassen über umfangreiche Broschüren und dem Infotelefon der DSO, Deutsche Stiftung Organspende, bis hin zu Musik- und Filmprojekten wie das von Mensch zu Mensch. Darüber hinaus gibt es auch bundesweite Informationstouren wie beispielsweise die von Organpaten werden. Organpaten werden ist eine interaktive Aufklärungskampagne der BZGA, die Menschen deutschlandweit über Organspende informieren möchte. Sie geht dahin, wo sich Menschen im Alltag aufhalten, wie beispielsweise in großen Einkaufszentren oder Großmessen, wie hier auf der Konsumentermesse in Nürnberg.
Ich habe hier Halt gemacht, weil ich vor kurzem den Hinweisprospekt für den Organspendeausweis bekommen habe und habe ihn eigentlich ein bisschen achtlos zur Seite gelegt. Und mir ist jetzt einfach an dem Stand, dass wir da in Erinnerung gekommen und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich hier Halt und informiere mich einfach ein bisschen mehr, weil ich noch zu denen gehöre, die sich noch nicht entschieden haben.
Vielfältige Informations- und Kommunikationsangebote veranschaulichen am Messestand von Organpaten werden Informationen zum Thema Organspende. Selbsthilfegruppen und ein geschultes Team vor Ort beantworten alle Fragen rund um Organspende. Ali Temur ist Mitarbeiter am Nürnberger Messestand. Er ist selbstständiger Gesundheitswissenschaftler und seiner Meinung nach können Menschen nur dann eine selbstbewusste und gesunde Entscheidung zur Organspende treffen, wenn sie umfassend informiert sind.
Das Ziel von Organpaten werden ist informieren, aufklären, alle Fragen beantworten zu einem Thema Organspende, soweit es geht, verweisen auf Stellen, wo man halt weitere Informationen bekommen kann und ja, idealerweise sich so gut informiert fühlen, dass man sich auch entschließen kann, einen Organspendeausweis bei sich zu tragen.
Die Aufklärungskampagne Organpaten werden ist informativ und persönlich zugleich. Besucher haben vor Ort die Möglichkeit, individuelle Schicksale kennenzulernen, über ihre persönlichen Ängste und Zweifel zu sprechen und Kritik an der Organspende zu äußern.
Ich muss sagen, durch die ganze Diskussion, was im Laufe der vergangenen Jahre sich da gezeigt hat, wie viel Schindluder getrieben wurde, muss ich sagen, früher hatte ich das Gefühl, es wäre notwendig. Heutzutage weiß ich das nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Sache sehr grob gehandhabt wurde.
Es gibt halt Gründe, die da irgendwie dagegen sprechen, wo man sich nicht so sicher ist. Besonders ja, die Entscheidung halt eines Arztes, mich für tot zu erklären oder für nicht.
Irgendwie hat man ja schon so das Gefühl, man ist dann tot und so schnippeln noch einem rum, ist irgendwie, auch wenn man tot ist, sage ich mal noch so ein gewisses Negativgefühl.
Ich bin jetzt strikt dagegen. Ich hatte das auch in Erwägung. Ich habe auch einen Ausweis, den habe ich inzwischen zerrissen, weil ich nach den Skandalen, Sie haben das ja nicht in der Hand und in der Kontrolle. Wer wird vorgezogen, wer nicht, wenn sie es wirklich brauchen, bekommen sie es. Also bei mir ist das Thema durch.
Kathi Manke, Tourleiterin des Messestandes von Organpatenwerden, wird immer wieder mit Ängsten und Kritiken der Besucher konfrontiert. Sie weist auf das oft unzuverlässige Informationsangebot in den Medien hin, durch das Missverständnisse und somit Ängste zur Organspende entstehen können.
Ich glaube, eine Schwierigkeit ist, dass in den Medien die Informationen, die dargestellt werden, oft nicht so sehr deutlich genug die Hintergründe darstellen. Was ist da eigentlich wirklich passiert? Also viele Besucher, die mit uns hier sprechen, die sagen, ich habe gehört, es gab diese Skandale und jetzt habe ich Angst, dass nicht genug für mich getan wird, dass ich sterbe und man nimmt meine Organe und hat mir nicht so viel geholfen, wie man mir hätte helfen können. Und da ist es jetzt unsere Aufgabe, natürlich aufzuklären, und zu sagen, das war nicht Inhalt dieser Skandale. Und dann darauf hinzuweisen, was ist denn seitdem auch passiert? Es hat Gesetzesänderungen gegeben, es gibt mehr Transparenz im ganzen Prozess, es gibt sehr viel mehr Überwachungsmechanismen mittlerweile.
Ab Juli 2012 beherrschte der Transplantationsskandal die Schlagzeilen in den deutschen Medien. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Arzt des Transplantationszentrums Göttingen vor, die Laborwerte seiner Patienten so gefälscht zu haben, dass diese schneller eine Spenderleber bekamen. Damit wies die Stiftung Eurotransplant diesen Patienten schneller eine Spenderleber zu, als es ihnen nach den vorgeschriebenen Verteilungsregeln zustand. Die Stiftung Eurotransplant ist für die Vermittlung von Organen verantwortlich und ein wichtiges Zahnrad im gesamten Organspendeprozess. Dieser ist in Deutschland als Gemeinschaftsaufgabe verschiedener Institutionen geregelt, die die Organvermittlung, die Organentnahme und die Organtransplantation zusammen koordinieren. Weitere Institutionen, die sich neben Eurotransplant an dieser Gemeinschaftsaufgabe beteiligen, sind unter anderem die 50 deutschen Transplantationszentren und die DSO, Deutsche Stiftung Organspende. Alle Institutionen sind voneinander unabhängig, an klare Richtlinien gebunden und nur in ihrem Arbeitsbereich entscheidungsbefugt. Organspende in Deutschland, eine Gemeinschaftsaufgabe unter anderem von Eurotransplant, der DSO und den Transplantationszentren. Während die Übertragung von gespendeten Organen ausschließlich in einem Transplantationszentrum erfolgt, koordiniert die DSO Organspenden deutschlandweit. Das heißt, sie ist für die Einhaltung sowie den korrekten Ablauf aller Schritte im Organspendeprozess verantwortlich. Eurotransplant ist eine gemeinnützige Stiftung in den Niederlanden. Sie ist für die gesetzliche Vermittlung aller Organe beauftragt und richtet sich bei der Verteilung nach den deutschen Richtlinien der Bundesärztekammer. Eurotransplant ist somit keine Organisation, die im Ausland nach Lust und Tollerei Organe verteilt, versichert Dr. Peter Petersen. Er ist Transplantationsbeauftragter des Universitätsklinikums Tübingen.
Eurotransplant ist keine Organisation, die, wie viele meinen, dort irgendwo im Ausland Dinge reguliert über unseren Kopf hinweg, sondern die sind immer gebunden an die jeweiligen Vorschriften der Mitgliedsländer, die in Deutschland von der Bundesärztekammer kommen und nach diesen Regeln verteilen sie die Organe.
Die Verteilung der Organe ist computergesteuert und richtet sich nach der Dringlichkeit eines Patienten, die wiederum abhängig ist von den medizinischen Daten seines Gesundheitszustandes. Jene Daten manipulierte der Arzt in Göttingen. Dies bedeutet, dass 2012 ein kleines Zahnrad innerhalb der Organverteilung den gesamten Organspendeprozess ins Stocken brachte, mit der Folge, dass die Spendenbereitschaft in Deutschland auf ein Rekordtief einbrach. Kritiker der Organspende widersprechen in diesem Punkt. Ihrer Meinung nach ist das Absinken der Spenderzahlen nicht auf den Transplantationsskandal, sondern auf die Tatsache zurückzuführen, dass Menschen der Organspende heute kritischer gegenüberstehen. Laut der DSO ist in Deutschland zwischen 2012 und 2013 die Anzahl der postmortalen Organspender von 1046 Spendern auf 876 gesunken. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich mit ca. 15 Spendern pro Million Einwohner im unteren Drittel. Dr. Peter Petersen weist darauf hin, dass durch den Skandal das Engagement für Organspende in den Krankenhäusern abnimmt. Die Leidtragenden der Situation sind die Patienten auf der Warteliste. Er äußert Kritik an den Medien.
Es ist natürlich so, dass es die Medien in so einer Situation die Tendenz haben, Vorwürfe so vorzutragen, dass sie in der Regel dann nicht nur den Bereich, in dem Fehler gemacht wurden, sondern den gesamten Komplex der Organspende und Transplantation insgesamt diskreditieren. Und das ist natürlich passiert. Und obwohl es keinerlei Vorfälle im Bereich der Organspende gab, haben diese Manipulationen, die die Verteilung der Organe betrafen, eben auch die Organspende in erheblicher Weise mit beeinflusst und haben dazu geführt, dass also zweistellige Rückgänge der Spenderquoten zu verzeichnen sind, sowohl was die Zustimmung der Angehörigen betrifft, aber auch was die Aktivität der Ärzte in den Krankenhäusern betrifft, die eben Organspender melden. Und dass das am Ende die Patienten auf der Warteliste auszubaden haben, das muss man auch nicht extra erwähnen, das ist so. Und unsere Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, ist nicht, dass wir die Presse anklagen, sondern dass wir eben dafür sorgen, dass keine Vorfälle mehr passieren und dass eben auch keine Vorwände mehr dafür sein können, eben so einen sensiblen Bereich wie Organspende und Transplantation in den Medien zu diskreditieren.
Um diesen sensiblen Bereich der Organspende in Zukunft zu unterstützen, reagierte der Gesetzgeber mit schärferen Regeln in der Transplantationsmedizin. Seit 1. August 2013 ist die Manipulation von Gesundheitsdaten als Urkundsdelikt strafbar. Laborwerte können in Zukunft nicht mehr unbemerkt von einem Arzt manipuliert werden, da nun mindestens 3 Ärzte über Aufnahme und Abmeldung von Warteliste-Patienten entscheiden. Zeitgleich und somit unabhängig vom Transplantationsskandal kam es 2012 durch 2 neue Gesetze zur sogenannten Novellierung des Transplantationsgesetzes. Dieses regelt seit 1997 in Deutschland sämtliche Voraussetzungen und Abläufe der Organ- und Gewebespende. Das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes setzt primär die europäischen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen zur Organtransplantation um und verschärft die Kontrolle im Organspendeprozess. Das zweite Gesetz ergänzt die Regelung zur Organspende der erweiterten Zustimmungslösung um das Gesetz zur Regelung der Entscheidungslösung. Sprich, weiterhin gilt, dass postmortale Organspende in Deutschland nur dann möglich ist, wenn erstens ein Patient am Gesamthirntod verstirbt und zweitens dessen Zustimmung zur Organentnahme vorliegt. Liegt keine Zustimmung vor, müssen Angehörige nach dem vermuteten Willen des Verstorbenen entscheiden. In rund 70% der Fälle sind die Angehörigen bei der Entscheidung auf sich allein gestellt, da kein erklärter Wille des Verstorbenen vorliegt. Was verändert nun also das 2012 in Kraft getretene Gesetz zur Regelung der Entscheidungslösung? Entscheidungslösung bedeutet, dass jeder Bürger ab dem 16. Lebensjahr alle 2 Jahre einen Organspendeausweis sowie Informationen über Organ- und Gewebespende von seiner Krankenkasse zugeschickt bekommt. Ein jeder soll sich mit der Frage nach der eigenen Spenderbereitschaft befassen und seine Entscheidung möglichst dokumentieren. Eine Entscheidung zur Organspende bleibt freiwillig, unterliegt keiner Registrierung und lässt sich jederzeit ändern. Ziel dieser Entscheidungslösung ist es, die Spendenbereitschaft in Deutschland zu erhöhen und somit mehr Menschen die Chance auf ein lebensrettendes Organ zu geben. 95% aller Deutschen hoffen, ein gespendetes Organ zu erhalten, wenn sie dieses benötigen sollten. 75% wären bereit, Organe nach ihrem Tod zu spenden, aber nur rund 18% haben ihren Willen in einem Organspendeausweis dokumentiert. Organspende betrifft jeden. Die Wahrscheinlichkeit, ein neues Organ zu benötigen, ist dreimal höher als die Wahrscheinlichkeit, selbst Spender zu werden. Jeder kann plötzlich auf ein neues Organ angewiesen sein. Diese Tatsache erlebte die damals 22-jährige Tamara John am eigenen Leib, als ihr im Februar 2013 nur noch eine Lungentransplantation das Leben retten konnte. Als Tamara Ende 2012 scheinbar kerngesund ins Krankenhaus ging, dachte niemand an eine Transplantation. Ihre Mutter Sigrid John erinnert sich.
Tamara haben eigentlich nur damals wegen ihrer Rückenschmerzen ins Krankenhaus. Von Lunge war damals noch gar keine Rede am 17. Dezember, sondern erst am 19. Dezember wurde in ihrem Blut festgestellt, ihr Krankheitsbild passt nicht zum Blutbild und dann wurde erst näher untersucht. Und nach 2 Tagen hat man dann gesehen, sie hatte Lungenentzündung.
Tamara geht es kontinuierlich schlechter. Tage vergehen, bis das Antibiotika anschlägt. Weihnachten 2012 liegt Tamara auf der Intensivstation. Am 25. Dezember müssen die Ärzte Tamara ins künstliche Koma legen.
Und am 29. wurde uns dann gesagt, wir müssen mitrechnen, dass sie stirbt. Also ihren Zustand hat sich dann innerhalb von, kann man sagen, 10 Tage, als sie ins Krankenhaus kam, wegen Rückenschmerzen, bis 10 Tage später, also so verschlechtert, dass sie dann hätte sterben können jeden Moment. Und dann kam halt irgendwann einmal der Satz Transplantation oder das Wort. Und dann standen meist einmal da mein Mann und ich und habe gedacht, das gibt's doch nicht, das kann nicht sein, sie war doch gesund.
Ein spezieller Krankenwagen bringt Tamara im künstlichen Koma ins Transplantationszentrum nach Hannover. Dort wecken sie die Ärzte langsam wieder auf. Nachdem feststeht, dass Tamara eine Transplantation überleben kann, setzen sie die Ärzte als hochdringlichen Fall auf die Warteliste. Ende 2013 standen in Deutschland 12.000 Menschen auf der Warteliste für ein lebensrettendes Organ. In den rund 50 Transplantationszentren können Ärzte durchschnittlich 11 Organtransplantationen durchführen. Statistisch gesehen sterben jedoch gleichzeitig jeden Tag 3 Menschen, die vergebens auf ein lebensrettendes Organ warten. Tamara John wartete nicht vergebens. Sie musste nur 11 Tage auf eine Spenderlunge hoffen. Die letzten Wochen vor der Transplantation musste sie jedoch Todesängste durchstehen.
Ich habe dann eigentlich nur so die letzten 4 Wochen vor der Transplantation mitbekommen. Und die Zeit war für mich eigentlich sehr schrecklich, weil ich eben oft auch Panikanfälle hatte, Albträume und oft eben auch das Gefühl hatte, dass ich erstick. Und ja, also für mich war das eigentlich so die schlimmste Zeit.
Tamara feierte dieses Jahr am 1. März ihren 1. Geburtstag. Heute muss Tamara täglich an die 30 Tabletten schlucken, um eine Abstoßung der Lunge zu verhindern. Sie achtet sehr darauf, dass es ihrer neuen Lunge gut geht. Die Lebensdauer bei einer transplantierten Lunge liegt durchschnittlich zwischen 5 und 7 Jahren. Tamaras Arzt rät ihr, sie soll ihre Zukunft immer in 5 Jahresabschnitten planen. Diese Tatsache sind sich Tamara und ihre Familie bewusst. Eine Transplantation ist keine Heilung, sondern eine Therapie. Eine Therapie, die Lebenszeit schenkt. Dafür sind Tamara und ihre Familie unendlich dankbar.
Also meine Lebenseinstellung hat sich durch die Transplantation auf jeden Fall geändert. Ich stehe eigentlich jeden Tag auf und bin dankbar für jeden Tag, den ich dazu gewonnen habe. Und ich schätze auch viel mehr die kleinen Dinge wie jetzt vorher. Wenn ich an den Spender denke für meine Lunge, dann ist es in erster Linie erstmal Dankbarkeit, dass es sich eben für die Organspende beziehungsweise je nachdem die Angehörigen sich dafür entschieden haben. Natürlich hat man auch den Gedanke, dass eben die Angehörige dann ein Mensch verloren hat, aber in erster Linie ist es Dankbarkeit.
Organspende ist in Deutschland anonym. Das heißt, Tamara kennt die Angehörigen ihres Spenders nicht und die Angehörigen wissen nicht, wer welche Organe bekam. Organempfänger können jedoch einen anonymen Dankesbrief über die DSO an die Spenderfamilien zukommen lassen. Die Schicksale zwischen Spender und Empfänger sind miteinander verknüpft. Die Anonymität schützt jedoch vor gegenseitiger Abhängigkeit. Organspende soll ein Geschenk sein. Organempfänger sind dankbar für ihre geschenkte Lebenszeit. Doch für welchen Preis? Diese Frage stellen sich Gegner der Organspende, wie beispielsweise der gemeinnützige Verein KAO, kritische Aufklärung über Organtransplantation. Angehörige, die ihre Kinder uninformiert zur Organentnahme freigaben und dies bereuen, gründeten KAO. Anliegen von KAO ist es einerseits, die Seite der Organspender und dessen Angehörigen zu beleuchten und andererseits über Voraussetzungen sowie Ablauf von Organentnahmen kritisch und offen aufzuklären.
Ich kann Organempfänger auch durchaus verstehen, die gerne weiterleben wollen, aber der Preis auf der anderen Seite ist sehr, sehr hoch und ich wünsche mir eine Offenheit, dass man wirklich offen alle Punkte diskutiert und dann sagt, so können wir unter diesen Bedingungen, indem man den Angehörigen überhaupt der Öffentlichkeit verschweigt, was Hirntod bedeutet, was Organentnahme bedeutet, unter diesen Bedingungen können wir diese Medizin nicht mehr fortsetzen. Wir müssen andere Bedingungen schaffen. Und die einzige Bedingung, die für mich noch richtig wäre, wäre also die enge Zustimmungslösung, dass jemand nach voller Information, umfassender Diskussion mit der Familie sich dann entscheidet, ja, ich will in diesem unumkehrbaren Sterbeprozess, bin ich bereit, meine Organe an andere dann wirklich zu schenken.
Frau Focke ist erste Vorsitzende von KAO. Sie und ihr Ehemann gaben ihren Sohn nach einem Autounfall 1997 zur Organentnahme frei. Beide stehen hinter der Forderung von KAO, eine enge Zustimmungslösung in Deutschland einzuführen. Enge Zustimmungslösung heißt, der Organspender muss selbst zur Lebzeit einer Organentnahme zugestimmt haben. Ansonsten kommt es zu keiner Organspende. Des Weiteren kritisiert KAO die einseitige zugunsten der Organempfänger betriebene Informationspolitik und fordert eine neutrale Aufklärung zum Thema Hirntod.
Ich denke, es muss ganz dringend über die Situation des Spenders aufgeklärt werden. Der muss wissen, welche Situation auf ihn zukommt. Das heißt, es sind sterbende Menschen. Es wird immer so argumentiert, das steht auch im Organspendeausweis, nach meinem Tod. Es ist nicht dieser Tod, den wir uns als Gesellschaft vorstellen und den wir ganz tief in uns drin verankert haben. Dieses Bild vom Tod, dass ein Mensch verstorben ist, dass keine Funktionen mehr da sind, dass er kalt wird, dass er Leichenflecken hat und regungslos ist. Das ist nicht der Tod, der bei einer Organspende gemeint ist.
Den Tod, den Renate Greinert hier anspricht und kritisiert, ist der sogenannte Hirntod. Hirntote werden bis zur Organentnahme auf der Intensivstation beatmet und sehen aus wie ein komatöser Patient, nicht wie eine Leiche. Diese Tatsache macht eine Sterbebegleitung, so Kritiker der KAO, unmöglich. Renate Greinert gab 1985 ihren 15-jährigen Sohn zur Organentnahme frei, uninformiert und ahnungslos über den weiteren Verlauf. Nach der Transplantation sah sie den entstellten Leichnam ihres Sohnes wieder.
Es ist einfach eine Sauerei. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Es war eine Sauerei, was Frau Greinert da erlebt hatte. Ich habe in diesem Punkt hohe Achtung vor dieser Frau, hat sich unerschrocken an die Medien gewandt, trotz aller Androhungen. Sie hat nicht locker gelassen auf dieses ihr angetanes Unrecht hinzuweisen. Und es ist sicherlich ihr und ihrem Engagement zu verdanken, dass wir im Transplantationsgesetz in § 6 ausdrücklich stehen haben, der Organspender ist in einem würdigen Zustand der Bestattung zu übergeben und die Hinterbliebenen haben ein Anrecht, ihn nach der Organentnahme noch zu sehen.
Bruder Klaus ist Palutiner, ein Ordensmann, der seit 1999 als Seelsorger in den St. Vinzentius-Kliniken in Karlsruhe tätig ist. Er begleitet auch Angehörige und Hinterbliebene von Organspendern. Bruder Klaus betont, dass solch ein Vorfall wie der von Renate Greinert heute, 29 Jahre später, nicht mehr vorkommen kann und kritisiert hierzu die Medienberichterstattung.
Das heißt, seit 1997 haben wir in Deutschland ein Transplantationsgesetz, ein Gesetz, was dieser Missstand, was Frau Greinert damals erlebt hat, gesetzlich unterbindet. Das darf und kann im Grunde nicht mehr in Deutschland vorkommen. Den Medien werfe ich vor, Frau Greinert zu präsentieren und so zu tun, als würde das so heute noch geschehen.
Das Transplantationsgesetz regelt ein würdiges Abschiednehmen von Organspendern in § 6. Diesen letzten Blick schildern Angehörige in ihren Erfahrungsberichten jedoch sehr unterschiedlich. Während die einen zutiefst bestürzt von aschfahlen, uralten und schmerzverzerrten Gesichtern der Organspender sprechen, sprechen die anderen von friedlich und entspannt aussehenden Verstorbenen. Während man in diesem Fall noch von subjektiven Eindrücken zwischen Befürwortern und Gegnern der Organspende sprechen kann, spielen sich die Pro- und Kontra-Diskussion um den Hirntod meist nicht auf dieser emotionalen Ebene ab. Befürworter der Organspende sehen den Hirntod als sicheres Todeszeichen des Menschen. Gegner der Organspende widersprechen dieser Ansicht. Für sie beginnt mit dem Hirntod ein unumkehrbarer Sterbeprozess und ist somit ein umstrittenes Todeskriterium. Diese Meinungsverschiedenheit verdeutlicht der folgende Auszug aus einer öffentlichen Diskussionsrunde zwischen Herrn Bahr, Bundesgesundheitsminister von 2013, und Herrn Focke, Mitglied bei KAO. Herr Bahr beginnt und verteidigt die heutigen, seiner Meinung nach, umfassenden Informationsmöglichkeiten zum Hirntod.
Und wir haben heute sehr viel Information zur Verfügung gestellt. Es wird auch beschrieben, wie der Ablauf ist. Es wird dargestellt. Ich werbe auch für den Organspendeausweis, auf dem man ja sowohl Ja als auch Nein ankreuzen kann.
Aber was Sie an Informationen zur Verfügung stellen, das ist das, was die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung macht, die meiner Ansicht nach die Aufgabe hätte, die Menschen neutral zu informieren. Sie hätte zum Beispiel die Aufgabe, da deutlich zu machen, der Hirntod ist ein umstrittenes Kriterium.
Ist es nicht.
Ja, das sagen Sie.
Nein, Entschuldigung.
Okay.
In Deutschland darf Organspende ausschließlich unter der Voraussetzung stattfinden, wenn zuvor der Gesamthirntod des Spenders eingetroffen und nachgewiesen ist. Das Transplantationsgesetz definiert unter § 3.2 den Tod des Organspenders als ein nicht behebbarer Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. Nicht behebbar bedeutet, dass keine Wiederbelebung des Patienten möglich ist. Bewusstsein, Wahrnehmung und alle lebenswichtigen Reflexe sind erloschen. Dr. Peter Petersen, Transplantationsbeauftragter und Chirurg mit langjähriger Berufserfahrung im Transplantationsbereich, bestätigt dies.
Hirntod ist eben der Moment, in dem das zentrale Steuerungsorgan ausfällt, in dem sofort Atmung und alle anderen Körperfunktionen auch ausfallen. Es keine Möglichkeit mehr gibt, wiederzubeleben. Und damit ist dies das sicherste Todeszeichen, weil es eben absolut nicht möglich ist, wieder den Patienten ins Leben zurückzubewegen.
In den deutschen Krankenhäusern sterben jährlich ca. 400.000 Menschen. Davon kommen nur sehr wenige Menschen als Organspender überhaupt in Frage, denn lediglich bei ca. 1% der Verstorbenen tritt der Hirntod vor dem Herzstillstand ein. Im Jahr 2012 starben von 1046 Organspendern ca. 56% an Hirnblutungen, 17% infolge eines Herzstillstandes, 15% durch ein Schädelhirntrauma und 12% an Hirninfarkten. Zusammen macht das über 98%. Diese vier zum Hirntod führenden Hauptursachen erfolgen ohne Vorwarnung innerhalb von Sekunden. Mit Eintritt des Hirntodes gibt es keinen Weg zurück ins Leben. Kein Weg zurück. So lautet auch die Informationsbroschüre der DSO zum Thema Hirntod und Hirntoddiagnostik. Darin heißt es, dass zwei erfahrene Ärzte unabhängig voneinander im Abstand von mindestens 12 bis maximal 72 Stunden durch mehrstufige und wiederholte Untersuchungen den Hirntod zweifelsfrei feststellen können. Die weit verbreitete Angst, durch einen Organspendeausweis von Ärzten zu früh für tot erklärt zu werden, ist also unbegründet, bestätigt Dr. Fischer-Fröhlich. Er ist Koordinator und Ansprechpartner der DSO für die Region Baden-Württemberg.
Die Angst ist ja, der Organspendeausweis, und dann könnte ja zu wenig für mich gemacht werden. Ist ein Riesenirrtum. Realität ist ja andersherum. Nur wenn alles gemacht wurde auf der Intensivstation, dann kann man auch eine Hirntodfeststellung korrekt durchführen. Andernfalls fehlen die Voraussetzungen und der Körper bricht zusammen, bevor man einen Hirntod festgestellt hat. Das ist eigentlich sehr beruhigend. Nur wenn alles maximal gemacht wurde, wenn man festgestellt hat beim Menschen, dass man ihn nicht mehr retten kann, sich die Frage stellen, Hirntodfeststellung und im Anschluss die Frage der Organspende.
Der Hirntod lässt sich über eine Reihe von vorgeschriebenen Untersuchungen der Hirntoddiagnostik zweifelsfrei feststellen, so die Befürworter der Organspende. Dem widersprechen Kritiker jedoch aufs Äußerste. Sie führen hierzu eine Studie von Neurologen Professor Dr. Deutschmann an. Deutschmann untersuchte bis Ende 2005 230 Hirntodfälle im Raum Niedersachsen und ließ mit dieser Studie massive Zweifel an der Qualität der Hirntoddiagnostik aufkommen. Deutschmann verdeutlicht, dass es keine einheitlichen Untersuchungen zur Feststellung des Hirntodes gibt und dass dieser nur sehr schwer festzustellen ist. Darüber hinaus stellt Deutschmann fest, dass Ärzte in kleineren Krankenhäusern, aber auch in Unikliniken den Hirntod fälschlicherweise vermuteten oder nicht exakt nach den Richtlinien der Bundesärztekammer feststellten. Nach Meinung der Kritiker bestätigt Deutschmann in seiner Studie somit, dass Ärzte in 30% der Fälle die Hirntoddiagnostiken nicht einwandfrei durchführten. Dr. Fischer-Fröhlich nimmt Stellung zu dieser Aussage, relativiert die Fehlerquote von 30% und weist darauf hin, dass Deutschmann ein Konsiliarius ist. Mit anderen Worten,
ein Fachexperte, der von kleinen Krankenhäusern zur Kontrolle der Hirntoddiagnostik hinzugezogen wird, weil eine Klinik eine Unsicherheit hat in der Aussage, haben wir einen Hirntod richtig festgestellt oder nicht. Und wenn man dann im Zweifelsfall hergeht und sagt, gut, dann holen wir einen externen Experten zur Kontrolle ins Krankenhaus. Was in der Literaturanalyse dieser Studie fehlt, ist, was für Fehler waren es? Waren das jetzt grobe Schnitzer, dass man wirklich die Kausalkette falsch erkannt hat und dann Fehler in der Todesfeststellung gemacht hat? Da ist nämlich keine klare Ansage, sondern es sind formelle Fehler, dass eine Unterschrift fehlt oder ein Datum nicht genau ausgefüllt ist oder eben eine Medikation nicht abgesetzt war und man dann eben schon sich zu einer Aussage hat hinreißen lassen. Diese formellen Fehler sind nicht akzeptabel und hier heißt es Qualitätskontrolle.
Zur weiteren Widerlegung der sicheren Hirntodfeststellung führen Kritiker Beispiele aus England, Kanada oder den USA an, in denen für Hirntod erklärte Menschen wieder erwachten. Kritischen Quellen nach belegen neue Forschungserkenntnisse aus den USA, dass der Hirntod als ein sicheres Todeszeichen nicht haltbar ist. Hierbei spielen die Erkenntnisse von Professor Truog und Professor Miller sowie Professor Dr. Schumann eine entscheidende Rolle. Truog und Miller führten 2008 an, dass der Hirntod nicht mit dem Tod gleichzusetzen ist. Sie bezeichnen die Organentnahme als Justified Killing. Seine Erkenntnisse zur Hirntodfehldiagnosen von 1998 veranlassten Professor Dr. Schumann 2001 zur Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Aufsatzes. Schlussfolgerung hieraus: Die Lebensfunktion eines Hirntoten sind wohl schwerwiegend eingeschränkt, sein Organismus kann aber keineswegs für tot erklärt werden. Hirntote, so Kritiker, sind damit keine Tote, sondern Sterbende. Dies darf der Öffentlichkeit nicht verschwiegen werden. Bruder Klaus relativiert diese amerikanischen Forschungserkenntnisse. Er entgegnet, dass Kritiker verschweigen, dass in den USA und auch in England ein ganz anderes Verständnis von Hirntod vorliegt wie hier in Deutschland. Er weist darauf hin, dass Kritiker den Hirntod nach amerikanischer Definition dem deutschen Gesamthirntod in Übersetzungen 1:1 gleichsetzen.
In USA und England gilt jemand als Hirntod, wenn der Hirnstamm abgestorben ist. Das heißt, unser Atemzentrum ausgefallen ist. Das heißt, dieser Hirntote wird nie wieder in der Lage sein, selbstständig zu atmen. Meist ist damit auch Großhirn und Kleinhirn auch ausgefallen. Aber nur meist. Nicht bedacht hat man bei dieser Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche, dass diese Patienten, die da in England Hirntod sind, nach der dortigen Definition, bei uns in Deutschland komatöse Patienten sind.
USA und England definieren den Hirntod als Ausfall des Hirnstammes. In Einzelfällen kann deshalb ein EEG abgeleitet werden. Ein Grund, warum in diesen Ländern die Diskussion zur Hirntoddiagnostik sehr stark ist.
Bezüglich der Literatur muss man global alle Literaturstellen immer kritisch prüfen und doppelt und dreifach genau lesen, was wird behauptet und welche philosophischen Ansätze stehen hinter dieser Literaturstelle.
Dr. Fischer-Fröhlich bestätigt aus seiner 23-jährigen Erfahrung als DSO-Koordinator, dass bei kleinstem Zweifel am Gesamthirntod eines Patienten Ärzte diesen nie übereilt für tot erklärten.
Von allen berichteten Fällen, wo wir eine kleine Reaktion gesehen haben, aber man sich im leichten Zweifel war, ist kein Patient wieder aufgewacht. Die sind alle verstorben. Und ich kann jetzt nur für die Erfahrung aus Baden-Württemberg versichern, in allen Fällen ist man eher darauf bedacht, im Zweifelsfall, wenn es eine kleinste Reaktion gibt, die den kleinsten Zweifel auslöst, dass man sagt, Stopp, Prozedur abbrechen, Patient wird 24 Stunden weiter behandelt, Entwicklung abwarten und sehen, was dann passiert.
Das Thema Hirntod und Hirntoddiagnostik bilden Dreh- und Angelpunkt der Pro-Kontra-Diskussionen zum Thema Organspende. Die Diskussion mündet in zwei Lagern. Einerseits dem Lager der Hirntodbefürworter, die den Gesamthirntod als Tod des Menschen anerkennen. Laut BZGA zählen sich hierzu die Mehrheit der medizinischen Wissenschaftler sowie Kirchen. Andererseits gibt es das Lager der Hirntodgegner. Sie lehnen den Hirntod als Tod des Menschen ab. Für sie ist der Hirntod eine Phase im Sterbeprozess. Der Hirntote ist ein Sterbender und keine Leiche. Aus einer Leiche, so Kritiker, lassen sich keine Organe entnehmen.
Diesen Eindruck gewinnen die Menschen oder können sie nur dann gewinnen, wenn eben ein solcher Hirntoter weiter beatmet wird.
Erklärt Dr. Peter Petersen, langjähriger Chirurg im Transplantationsbereich und fügt hinzu.
Also es ist ja im Prinzip eine Leiche, in die sie dann künstlich Luft insufflieren, dann heben sich der Brustkorb und senkt sich der Brustkorb, dann schlägt das Herz noch eine gewisse Zeit weiter. Also eine künstlich geschaffene Situation, die für den Verstorbenen ja überhaupt selbst gar keinen Sinn hat und deswegen auch in der Regel unterbleibt. Also wenn der Hirntod eintritt, dann wird auf einer Intensivstation sofort die Beatmungsmaschine ausgeschaltet, weil es wirklich überhaupt keinen Sinn hat, einen Toten weiter zu beatmen. Tut man es nun aber doch, weil man eine Organspende will, dann ist natürlich die Kreislaufsituation noch für ein paar Stunden aufrecht zu erhalten, in einem ansonsten aber eben als tot zu bezeichnenden Körper. Und wer das dann als Leben wiederum definiert und sagt, also in dem Moment, wo ich einen toten Körper beatme, das ist dann für mich jetzt wieder Leben, dann, klar, dann stehe ich vor einem Problem und dann sollte ich auch einer Organspende nicht zustimmen, sondern sollte dem Arzt sagen, er möchte bitte die Maschine gleich abschalten.
Die medizinische Versorgung eines Hirntoten erfordert ständige Höchstleistung von Intensivmedizinern. Kreislauf- und Stoffwechselprozesse können für eine begrenzte Zeit aufrechterhalten werden, können den Eintritt des Herz- und Kreislaufstillstandes hinauszögern, aber niemals die erloschene Hirnfunktion zurückbringen. Mit dem Gesamthirntod ist ebenso die Fähigkeit zur selbstständigen Atmung ausgefallen. Die künstliche Beatmung verhindert somit, dass sichtbare Todeszeichen wie toten Flecken oder Totenstarre eintreten können. Das heißt, ohne intensivmedizinische Behandlung, ohne künstliche Beatmung folgt nach wenigen Minuten der unausweichliche Herzstillstand des Hirntoten. Dennoch können Hirntote Reaktionen aufweisen, die für Angehörige nicht in Einklang mit dem Tod stehen. Kritiker weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Hirntote während der Organentnahme, die ohne Narkose verläuft, noch Schmerzen empfinden können. Hirntote würden versuchen, sich gegen die Organentnahme mit plötzlichem Anstieg des Blutdrucks, Hautrötungen, Schweißausbruch sowie Muskelzuckungen zu wehren. Fazit: Ein Hirntoter ist nicht tot. Er wird durch die Organentnahme erst vollends getötet. Doch der Augenschein trügt, erklärt Dr. Fischer-Fröhlich.
Um das ein bisschen nochmal zu verdeutlichen, da oben ist das Gehirn, was im Kopf den Menschen beieinander hält. Und es gibt davon abgekoppelt natürlich eigene Organfunktionen. Diese abgekoppelten Reaktionen, die unabhängig sind vom Kopf, können wir beim Organspender natürlich nicht unterdrücken. Die gibt es, die müssen wir akzeptieren. Das heißt, diese Rückenmarksreflexe, die ausschließlich übers Rückenmark gehen und die vom Gehirn in unserem Alltag einfach unterdrückt werden, damit sie nicht unangenehm sind, die haben wir, die können wir sehen, die sehen wir.
Die Organe eines Hirntoten sind intakt, die gesamte Hirnfunktion ist jedoch erloschen. Das bedeutet, dass es über das Rückenmark zu unwillkürlichen Bewegungen kommen kann, dem sogenannten Lazarus-Zeichen. Solche Bewegungen sind selbst dem Metzger von nebenan zu gut bekannt, der seine enthaupteten Hühner noch für eine Weile herumflattern sieht. Folglich sind ebenso bei einem hirntoten Menschen die Nervenbahnen bei einer Explantation intakt. Wenn ein Chirurg nun bei einer Organentnahme beispielsweise die Nervenbahn der Nebenniere manipuliert, schüttet der Körper des Hirntoten Adrenalin aus. Der Pulsschlag erhöht sich, es kommt zu einem Schweißausbruch. In diesem Kontext betont die DSO, dass eine bewusste Schmerzempfindung des Hirntoten ausgeschlossen ist. Schmerzempfindung ist an ein funktionierendes Gehirn gebunden. Infolgedessen ist zur Organentnahme auch keine Narkose notwendig. Warum muss das Herz eines Hirntoten bis zur Organentnahme noch schlagen? Die Antwort ist plausibel. Organe müssen bis zur Entnahme möglichst funktionstüchtig sein. Das heißt, sie müssen durchblutet werden. Fehlt den Organen mehr als 15 Minuten Sauerstoff und Nährstoff, nehmen sie Schaden und sind somit für eine Organspende unbrauchbar. Angehörige, die nach dem mutmaßlichen Willen eines am Hirntod verstorbenen Familienmitgliedes entscheiden müssen, müssen dies alles verstehen und nachvollziehen können, betont Dr. Peter Petersen.
Ein Angehöriger, der es nicht verstehen kann, der einen beatmeten Verstorbenen einfach nur aufgrund der Tatsache, dass dort noch der Brustkorb sich hebt und senkt, für einen Lebenden hält, dem müssen wir es erklären. Und wenn wir merken, wir können es ihm nicht erklären, er kann es einfach nicht verstehen, er braucht erstmal das Ende und das Abschalten des Gerätes, dann muss man in solchen Fällen eben auch akzeptieren, dass Menschen dann einer Organspende nicht zustimmen können.
Wenn Angehörige keine Zustimmung zur Organspende geben können oder der Hirntote aus medizinischen Gründen, wie beispielsweise durch Krankheiten wie HIV oder Krebs, nicht als Organspender geeignet ist, bedeutet das, dass mit festgestelltem Hirntod die Therapie beendet und die Geräte abgeschaltet werden. Jährlich sterben in deutschen Intensivstationen schätzungsweise 5000 Menschen am Gesamthirntod. Ein Hirntoter kann in Deutschland im Durchschnitt 3 Menschen das Leben retten. Bei rund 3500 Hirntoten werden die Geräte abgestellt und es kommt zu keiner Organentnahme. Ärzte akzeptieren eine Entscheidung gegen Organspende, bestätigt Transplantationsbeauftragter Dr. Peter Petersen und betont:
Wir wollen natürlich auch nicht, dass Menschen sich für Organspende entscheiden, die hinterher dann das Gefühl haben, sie haben vielleicht irgendetwas getan, was ihrem Angehörigen geschadet hat. Das darf nicht passieren.
Dr. Fischer-Fröhlich, Koordinator bei der DSO, bestätigt dies. Er weist darauf hin, wie wichtig eine gute Angehörigenbetreuung im Fall von Hirntod ist.
Bei Behandlung von schwerstkranken Menschen auf der Intensivstation ist es ganz wichtig, dass die Angehörigen mit betreut werden, dass man sie informiert und an die Hand nimmt, Schritt für Schritt, was genau passiert. Wenn die Angehörigen die Situation Hirntod nicht realisiert haben und emotionell akzeptiert, kann ich auch nicht nach Organspende fragen.
Die Transplantationsmedizin von heute hat aus ihren Jugendsünden der 80er und 90er Jahren in puncto Angehörigengespräch und Nachbetreuung der Hinterbliebenen gelernt. Einerseits können Angehörige nun auf Betreuungsangebote der DSO zurückgreifen und an Angehörigentreffen teilnehmen. Gute Betreuung, Mitgefühl und den Respekt gegenüber den Trauernden wahren, das sind die heutigen Gesprächsgrundsätze. In einem Angehörigengespräch erklärt der behandelnde Arzt eines hirntoten Patienten zusammen mit einem Koordinator der DSO den Angehörigen die Situation. Erst wenn diese verstanden haben, dass ihr Familienmitglied nicht mehr ins Leben zurückkommen kann, stellt der Arzt die Frage nach Organspende. Ziel des Gespräches ist es nicht, eine Zustimmung zur Organspende zu gewinnen, sondern eine gute Entscheidung für die Hinterbliebenen zu finden. Ohne Manipulation und ohne Zeitdruck.
Von Mensch zu Mensch. Von Mensch zu Mensch.
Organspende ist ein sehr vielschichtiges Thema. Persönliche Einstellungen, Erfahrungen, Überzeugungen, aber auch Ängste und Misstrauen prägen hier die persönliche Entscheidung. Pro oder Contra, Ja oder Nein Organspende. Jeder kann nur für sich selbst entscheiden. Eine Pflicht zur Entscheidung gibt es nicht. Aber die Verantwortung, sich zu entscheiden, die sollte jeder spüren.
Ich habe Menschen getroffen, die leben, Menschen, die warten. So viel gesehen an all diesen Tagen, viele Ängste, ich kann es verstehen. Der Gedanke an den Tod ist für uns kein Alltagsproblem. So viele Gedanken, Wissenschaft, Glauben. Schau zurück, blick nach vorn mit offenen Augen. Jedes Leben verblüht wie eine Lilie. Ich treffe eine Entscheidung, sprech mit meiner Familie.
Von Mensch zu Mensch.
Like I'm breezy and I'm blown by your school. Don't you know? Can you see I'm so full? Treat me like I'm heavy. You treat me light, like I'm lazy, like I'm brand spanking new. You treat me hard, like I'm crazy. Just a candy colored jewel, don't you know? Can you see I'm so full? Treat me like I'm heavy. Oh, I got no reason to stay around. Just want you to know what you. Can you see that I'm so
Vielleicht hat euch unsere heutige Sendung zum Nachdenken angeregt. Autorin des Features war Caroline Schmidt. Eine Entscheidung pro oder contra, für oder gegen Organspende, kann jeder nur für sich persönlich treffen. Wichtig ist nur, dass man sich entscheidet. Passend dazu finde ich den Spruch von Franz Beckenbauer, der sagte: Als Organspender bin ich selbst am Ende meines Lebens noch reich. Ich kann einem anderen das Leben schenken. Übrigens, einen Organspendeausweis kann man sich kostenlos im Internet unter www.organspende-info.de runterladen. Das war's auch schon wieder aus unserem Mikro-Europa-Studio. Am Mischpult saß heute wie immer Oliver Lichtwald. Die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Über unser weiteres Programm und unsere Musik könnt ihr euch auf unserer Homepage unter www.mikro-europa.de informieren. Und ihr hört uns wieder am 28. September mit einem Mikro-Europa-Spezial. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Uniradio. Das Mikro-Europa-Team und ich wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Anna Höhne. Thank you.